Ja, wie treffend ist doch das Beispiel aus dem Alten Testament, das drei für uns gelesen hat, von dieser Frau, um ein Stück besser zu verstehen, was Glauben ist. Tatsache, dass die Frau glaubt hat, dass Elisa das Wunder tun könnte, allein ist noch nicht wirklich Glauben. Ich denke, wir alle würden sagen, das glauben wir auch, dass er das könnte tun, könnte es heute sogar noch tun. Aber es ist erst wirklich zum Glauben geworden, wo der Gehorsam noch dazu ist gekommen, das Handeln von dieser Frau. Und auch der Vers, den er hat gelesen aus dem 1. Korinther 6. Und verherrlicht damit Gott mittels eures Leibes, heißt es genau, und mittels eures Geistes, sagt er genau das aus. Unser Geist glaubt, haltet für wahr. Aber unser Leib muss handeln im Glauben. Und das verherrlicht Gott. Ein wunderbares Bild, Auslegung über das Wesen vom Glauben. Und es ist mir ein Anliegen, auch noch einen Vers aus Psalm 16 zu lesen, der mir auch in den Sinn gekommen ist über diese Witwe. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Glaubst du das? Für dein persönliches Leben. Glaubst du das? Du, Herr, wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Was heißt das? Bei ihm, ganz einfach. In seiner Gegenwart ist er jetzt da? Sind wir jetzt in Gottes Gegenwart? Ja. Im Glauben dürfen wir das erfassen. Und dann steht da, in seiner Gegenwart sind Freuden in Fülle. Herrlich. Was auch immer unsere Umstände sind, wie tief wir auch immer stehen, wie hoch belastet, wie notvoll, wie schwierig, wie ausweglos Situationen uns erscheinen, in seiner Gegenwart gibt es Freude in Fülle. Nicht nur ein Bodensatz, in Fülle Freuden. Der Herr schenke, dass wir das mehr und mehr entdecken. Es hat zu tun mit unserer Herzensbeziehung zum Herrn Jesus und nicht mit unserer intellektuellen Beziehung zu ihm. Wir brauchen eine Herzensbeziehung. Davon wollen wir auch heute hören in der Predigt. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass wir jetzt vor dir sein dürfen, vor deinem Angesicht, alle von uns aufgeschlagene Bücher vor dir. Und wir danken dir, Herr, für deine Verheißung. Wir danken dir auch, dass David uns das Beispiel gegeben hat und gesagt hat, Herr, ich halte dir vor dein Wort. Und das wollen wir auch jetzt tun, Herr. Wir halten dir vor dein Wort, das da sagt, in deiner Gegenwart ist Freuden in Fülle. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du reden willst durch dein Wort, dass du uns erfüllen willst. Herr, schenke, dass unsere Beziehung zu dir wachsen kann, von jedem Einzelnen. Unsere Herzensbeziehung zu dir wächst, dass wir uns sehnen nach deiner Nähe. O Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Wir haben noch fünf Verse aus dem Kapitel 12 zu besprechen und wollen dann mit Kapitel 13 beginnen. Die letzten Verse haben wir ja schon besprochen, das letzte Mal ab Vers 54 kurz. Ich lese jetzt noch die Verse Lukas 12, Verse 49 bis 53. Christus spricht immer noch vorwiegend zu seinen Jüngern. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit Zweien und zwei mit Dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Es gibt ja verschiedene göttliche Absichten, die der Herr mit seinem Kommen erfüllen wollte. Eine dieser Absichten, die im Lukasevangelium ganz besonders betont wird, ist diejenige, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Oder seinen Jüngern ewiges Leben zu geben, in überfließender Fülle. Johannes 10. Oder die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Und damit die Macht des Todes zu besiegen. Eine der Ziele, die der Herr verfolgte. Oder sich ein erlesenes, ein außergewöhnliches, gereinigtes, himmlisches Volk aus den Menschen zu erkaufen. Eine weitere Absicht. Sich eine Braut zu erwählen, mit anderen Worten. Titus 2. Und hier wird nun noch eine weitere Absicht genannt, nämlich ein Feuer auf die Erde zu werfen. Ballo, das griechische Wort. Ein Feuer auf diese Erde zu werfen. Gemeint ist dieses feindliche Weltsystem. Die Übersetzung hier in der Schlachterbibel, zweiter Teil von Vers 49, ist sicher nicht optimal. Es heißt eigentlich, Eben, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen oder zu werfen. Und was will ich, wenn es schon entzündet ist, sagt der Herr eigentlich. Warum sollte ich es verhindern, wenn es schon entzündet ist jetzt? Er wusste genau, dass es längst entzündet ist, dieses Feuer. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Wie wurde diese Aussage schon verdreht und misshandelt? Nein, es ist nicht das Feuer des Heiligen Geistes, das dieses Weltsystem reinigt und veredelt, bis es übergeht ins Königreich Gottes, angeführt von den modernen Aposteln und Propheten. Nein, nein, ganz sicher nicht. Und es ist auch nicht das Feuer des Zornes Gottes gemeint, auch wenn dieses mit Sicherheit in Kürze über diese Welt hereinbrechen wird. Es ist vielmehr das Feuer der Verfolgung gemeint. Das Feuer des Hasses und der Wut Satans gegen den Herrn, gegen sein Wort, gegen seine Nachfolger. Das Feuer der Entzweiung und Trennung. Das ist schmerzhaft. Das ist ein schmerzhaftes Feuer. Der Herr wusste, dass zu diesem Zeitpunkt, als er das sagte, das Feuer bzw. der Hass des Feindes bereits entzündet war. Wie hat er ihn doch schon zu spüren bekommen? Bis hierher in Lukas 12. Aber der Höhepunkt des Hasses, des Leidens, der stand ihm noch bevor. Er selber musste sich von diesem Feuer verzehren lassen. Der Herr wusste das ganz genau. Die Taufe in einen unbeschreiblich schrecklichen Tod. Und wie bange war ihm vor dieser Taufe, sagt auch hier das Wort eigentlich. Wie bedrängt war er innerlich, wie bange war ihm vor dieser Taufe und gleichzeitig wie entschlossen war er, den Willen des Vaters zu tun. Die Bibel gibt immer wieder das Bild vom Feuer und Wasser als Zeichen des Angriffs. Wir wollen Psalm 66 zum Beispiel lesen. Psalm 66, Vers 12. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt in Fülle. Oder das bekannte Wort aus Jesaja 43, Vers 2. Was für eine Zusage, einen Trost, eine Verheißung auch für uns, auch für uns. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Der Herr Jesus macht ja mit diesem Abschnitt den Jüngern auch ganz klar, dass sie selber nicht verschont sein werden vom gleichen Feuer des Hasses und der Entzweiung. Wie ist doch diese Entzweiung besonders schmerzhaft in der Familie, in der engsten Familie und Verwandtschaft. Viele von uns kennen diese Entzweiung in ihrer Familie und engsten Verwandtschaft. Und es ist so, wie er sagt in Vers 51. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Der Herr Jesus kann dieser Welt keinen Frieden geben. Auch sein Wort kann dieser Welt keinen Frieden geben, auch wenn das immer wieder versucht wird. Auch wir, seine Jünger, können nicht Frieden geben einer Welt, die angefüllt ist mit Bosheit, mit Sünde, mit Rebellion gegen Gott. Das Evangelium bringt nicht Frieden, aber das Evangelium bringt Licht in die Finsternis und macht genau dadurch die Sünde und Heuchelei sichtbar. Und daraus entflammt dieser Hass und dieses Feuer der Verfolgung. Ich lese Johannes 3, wo das so treffend beschrieben wird. Johannes 3, Vers 19 und 20. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Da verstehen wir den Kern dieses Feuers, das der Herr auf diese Erde geworfen hat. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Jünger zu diesem Zeitpunkt hier, als der Herr dies zu ihnen sagte, etwas völlig anderes erwartet hatten und immer noch erwarteten. Nämlich, dass ihr Herr und seine Botschaft, sein Wirken weltweit willkommen geheißen würde und die Menschen sie mit offenen Armen empfangen würden und ihnen Dankbarkeit, Ehre, Frieden und vielleicht sogar Reichtum bescheren würden, ihnen, seinen Jüngern, wegen ihrem gewaltigen Herrn. Dass ihr Christus eine Verbrüderung der ganzen Welt und Menschheit bewirken würde. Gab es nicht genau solche Hinweise in den Propheten des Alten Testamentes über die Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand im weltweiten Königreich des Messias? Warum sollten sie so daneben liegen? Aber der Herr Jesus sagt ihnen ganz offen, aufrichtig, ungeschminkt die Wahrheit. Meint ihr, dass ich dazu gekommen sei? Das Gegenteil wird euch erwarten, von dem ihr jetzt vielleicht noch träumt. Und seit 2000 Jahren waren alle, die den Gläubigen etwas anderes weismachen wollten, falsche Propheten, falsche Apostel. Und noch nie gab es so viele davon wie heute, die den Gläubigen etwas Falsches vormachen wollen. Wir sehen aus diesen Versen eine geistliche Wahrheit. An der Person des Herrn Jesus, der Bibel, scheiden sich die Geister. An der Person des Herrn Jesus, der Bibel, scheiden sich die Geister. Nicht unbedingt an der Religion. Nicht unbedingt am Christentum scheiden sie sich, sondern wenn die Botschaft des Herrn Jesus gepredigt wird, wie sie in der Bibel steht, und sie dann erst noch im praktischen Wandel befolgt wird, dann scheiden sich die Geister. Die weiteren Verse 54 bis 59 haben wir ja eben das letzte Mal genannt. Sie sind eigentlich eine Demonstration, eine Auslegung der Lehre von Vers 47 und 48. Und mit dieser warnenden Ermahnung der Israeliten, der Obersten im Volk, mit diesem Gleichnis, das er soeben erzählt hat, geht es jetzt weiter im Kapitel 13. Immer noch sind all diese Menschen versammelt um den Herrn Jesus. Wir haben gelesen, Tausende, Tausende. Und während der Herr zu ihnen sprach, das waren etliche eingetroffen, lesen wir jetzt weiter in Kapitel 13, 1 bis 5. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Wir lesen hier von dramatischen Ereignissen. Und wir lesen eine dramatische Reaktion des Herrn Jesus. Eine ganze Handvoll anderer Reaktionen wurden von ihm erwartet als diese. Eindeutig ganz andere Reaktionen. Da berichteten einige von einem tragischen Vorfall. Einige Galiläer waren offenbar zum Opfern in Jerusalem im Tempel und sie wurden durch diesen brutalen Herrscher, den römischen Statthalter Pilatus, umgebracht. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass Galiläa ja unter der Herrschaft des Königs Herodes war. Pilatus und Herodes konnten sich offenbar nicht ausstehen. Bis zu jenem Zeitpunkt, als der Herr Jesus verurteilt wurde, als sie gemeinsam an dieser Verurteilung des Herrn teilhatten. Und es führte dazu, dass diese zwei Übeltäter Freundschaft schlossen. Lesen wir in Lukas 23. Es ist auch sehr bekannt, dass es immer wieder kleinere und größere Aufstände gab gegen die Besatzung der Römer. Und offenbar gerade auch durch Galiläer. Wir lesen auch davon, Gamaliel spricht so etwas an in Apostelgeschichte 5. Vielleicht verdächtigte und überwachte Pilatus diese Gruppe von Männern. Als gute Juden mussten sie persönlich nach Jerusalem kommen, um zu opfern. Und genau dort legte er ihnen einen Hinterhalt. Dort, wo sich die Juden sonst normalerweise am sichersten fühlten. In der heiligen Stätte des Tempels. Auf dem heiligen Boden. Wir wissen von Pilatus, dass er weder Gott noch Menschen fürchtete. Und im Moment, wo das Blut ihrer Opfertiere versprengt wurde, schlug er zu und ließ er sie töten und vermischte noch ihr eigenes Blut mit dem ihrer Opfertiere. Ein brutales Verbrechen, hinterhältiges Verbrechen. Dieses Ereignis muss erst kürzlich geschehen sein und die Überbringer dieser Nachricht hatten wahrscheinlich die scharfe Warnung des Herrn an die Juden gehört in den vorhergehenden Versen. Und sie dachten, diese Galiläer waren genauso schlechte Menschen, Heuchler. Und es bestätigt doch, was der Herr soeben den Juden gesagt hat. Sie haben wohl ihre Strafe verdient. Und damit offenbarten sie so unübersehbar ihr Herz. Sie fühlten sich nicht angesprochen durch die Warnung des Herrn. Erstens waren sie keine Galiläer, mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern Bürger von Jerusalem. Und zweitens hielten sie sich für gute Menschen und nicht für böse Sünder. Weiter wussten sie, dass Jesus selber aus Galiläa stammte und wollten es vielleicht auch deshalb ihm unterbreiten. Vielleicht sollte es auch eine Warnung sein an den Herrn Jesus, welcher ja auf dem Weg war von Galiläa durch Samaria nach Jerusalem. Und weil ihm als solch bekannte Persönlichkeit, die so viele Menschen anzog, genau das Gleiche von Pilatus passieren könnte. Tatsache war, das wussten sie noch nicht. dass er genau deshalb nach Jerusalem ging. Aber um sich freiwillig als Opfer hinzugeben, sein Blut freiwillig zu vergießen, verurteilt und abgelehnt, in erster Linie von den Juden und nicht von Pilatus. Vielleicht wollten sie ihn auch politisch benutzen, anstacheln gegen Pilatus. Schließlich waren ja diese Galiläer seine Landsleute. Aus der Antwort des Herrn Jesus geht hervor, dass sie mit Sicherheit einfach festhalten wollten, dass sie selber edlere, höherstehende Leute waren, die so etwas nie verdienen würden. Und so fügt jetzt der Herr Jesus in seiner Antwort bewusst noch ein zweites Beispiel hinzu. In Jerusalem war dieser Turm Siloa. Und er stürzte ein und begrub offenbar 18 Menschen unter sich. Bezeichnend, weil Türme waren Zufluchtsorte, Schutzräume eigentlich, die damaligen Schutzräume. Und ausgerechnet von so einem menschlichen Schutzraum waren die Menschen erschlagen worden. Und dies passierte wem? Stolzen Jerusalemer Bürgern und nicht verachteten Galiläern. Der Herr Jesus warnt hier die Menschen, das Leiden anderer als gerechte Strafe zu interpretieren. Der Herr sagt ihnen, ihr seid nicht besser als diese. Ihr selber seid die gleichen Sünder wie diese verunglückten Menschen. Wenn Gottes Gericht über Menschen ergeht, und das passiert ja tagtäglich, hat es immer dieses eine Ziel. Die Menschen, die verschont worden sind, zu warnen. Es ist ein lauter Aufruf zur Buße, Gott zu suchen und um Vergebung zu bitten. In all diesen oft schrecklichen Situationen des Gerichtes Gottes kommt sofort dieser Wesenszug unseres Gottes zum Vorschein. Seine Langmut, seine Gnade, seine Liebe zu den Menschen. Sein Ruf, umzukehren, Buße zu tun, sich retten zu lassen. Sich ihm ganz zu unterwerfen, sich ihm zu unterwerfen und nicht dem Fürsten dieser Welt, im Glauben und im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen auf dieses vergossene Blut des Heilandes, welches wegen meinen Sünden vergossen wurde. Es hat mich neu bewegt, als ich darüber nachgedacht habe. Was hat Christus für mich, für uns getan? Solche aufrichtige Buße, das Bekennen meiner Sünde und Rebellion gegen Gott, meines Egoismus, meiner bösen Gedanken, es ist der einzige Weg, dem todsicheren Gericht Gottes zu entgehen, das über jeden Menschen kommen wird. egal wie sein Lippenbekenntnis war. Und dabei geht es ja nicht nur um den physischen Tod, den wir alle sterben werden. Genauso wie diese verunglückten Menschen. Sondern es geht um den ewigen Tod in der Verdammnis, der Hölle, die Gott dem Satan und seinen Dämonen vorbereitet hat. Wenn wir schon über das Leiden anderer urteilen wollen oder verurteilen wollen, dann soll sich unsere Verurteilung am besten gegen uns selber richten, gegen unsere eigene Sündenanfälligkeit, Fehlerhaftigkeit, gegen den eigenen Stolz und so weiter. Das ist die Haltung der Bußfertigkeit, der echten Demut. Und wie könnte aus einer solchen Lebenshaltung, wie sollte aus einer solchen Lebenshaltung nicht geistliche, ewige Frucht entstehen? Es ist ganz unmöglich. Mit Sicherheit wird geistliche Frucht entstehen. Aus einer solchen Lebenshaltung, der Bußfertigkeit, der echten Demut. Und genau deshalb hat sich der Herr Jesus nicht abhalten lassen von seinem Gang nach Jerusalem, wo er freiwillig als sündloser Mensch und gleichzeitig Sohn Gottes die Sünde der Menschen auf sich genommen hat, wie wenn er sie begangen hätte. Ich bin innerlich tief erschüttert und bewegt worden wieder beim Nachdenken über diesen meinen Heiland. Er hat meine Verurteilung, Gottes Strafe gegen mich auf sich genommen. Die Strafe, die ich genauso verdient hätte wie die getöteten Galiläer und die verunglückten Jerusalemer. Genau so. Und er hat restlos alle meine Sünden auf sich genommen. Und ist jetzt jederzeit mein sicherer Zufluchtsort, mein fester Turm. Er, mein Heiland, ist mein fester Turm. Aber er ist noch viel mehr. Er ist mein Fürsprecher bei Gott, meinem himmlischen Vater. Immer wieder hätte er Grund, mein himmlischer Vater, mich zu strafen, mich abzuweisen. Aber da ist Tag und Nacht ein Fürsprecher für mich persönlich. Beim Vater. Und er ist mein guter Hirte, der mich durch jede Situation hindurchführt. Er weiß immer den richtigen Weg. Stellen wir uns das vor. Unser Hirte weiß immer den richtigen Weg. Und selbst die allergrößten Schwierigkeiten, die schwierigsten Tränenetappen braucht er zu meinem Besten, damit ich ihm näher komme. Ihm näher komme. Er ist mein über alles geliebter Heiland geworden, der Herr Jesus Christus, der diese Worte hier zu den Menschen von Israel sprach. Er ist mein über alles geliebter Heiland geworden. Ich darf eine so enge Herzensbeziehung mit ihm haben wie mit keinem anderen Menschen. Obwohl er der allmächtige und dreimal heilige Gott ist, vor dem jeder Mensch sofort versengen würde, ohne den Heiland Jesus Christus. Und er ist noch viel mehr. Er ist mein Meister. Er ist mein Herr. Und ich sehne mich danach, dass er alles bestimmt in meinem Leben. Denn mein Ego, meine Selbstbestimmung, mein Eigenwille ist eine bösartige Krankheit in mir. Übel riechender Eiter in meinen Knochen. Im Vergleich zu seinem Willen für mein Leben. Ich sehne mich nach dem Willen Gottes in meinem Leben. Wie sollte ich nicht ihn, jedes Detail meines Lebens bestimmen lassen? Wie sollte ich nicht? Wie überaus dumm wäre eine Einstellung. Ich weiß schon, was gut für mich selber ist. Wie überaus dumm. Gottes Wille in meinem Leben ist mehr wert als alles Geld dieser Welt. Glaubst du das? Tatsächlich? Mehr wert als alles Geld dieser Welt. Und er ist noch viel mehr. Bei ihm, in ihm, bin ich jederzeit in völliger Sicherheit. Selbst wenn sich die gesamte geballte Welt der Finsternis, Satans und seiner Dämonen auf mich stürzen wollten. In ihm bin ich völlig sicher. In alle Ewigkeit völlig sicher. Dieses mein herrliches, gewaltiges, ewiges Heil und meine ewige Sicherheit ist nicht irgendeine theologische, reformatorische Theorie und Doktrin. Nein. Mein ewiges Heil ist einzig und allein er, diese gewaltige, göttliche Person. Einzig und allein. Er ist mein geliebter Heiland, Jesus Christus. Und er ist noch mehr. In ihm muss ich mich nicht fürchten. Nicht fürchten. Ich muss mich auch vor mir selber nicht fürchten. In ihm. Ich muss mich kein kleinstes bisschen auf mich selber verlassen. In ihm. Kein kleinstes bisschen. Oder mich selber schützen. Ich darf einfach in kindlichem Glauben bei ihm bleiben. In ihm bleiben. Trotz den vielen unzähligen Fehlern und Sünden und Unterlassungen in meinem Leben, die mir immer wieder passieren. Ich darf sie ihm bekennen. Immer und immer wieder. und er reinigt mich. Und zwar augenblicklich von jeder Sünde und jedem Schmutz. Glaubst du das wirklich? Oder weißt du es nur intellektuell, weil du manchmal zu stolz bist, um deine Sünden dem Herrn zu bekennen? Was für ein Heiland ist mein Herr, Jesus Christus. In ihm ist alles, was ich brauche. Und viel mehr, als ich mir je wünschen oder ausdenken könnte. Aber nur in ihm. In ihm. In ihm allein. Und wisst ihr, was auch noch passiert, wenn wir in ihm bleiben? Was passiert dann noch? Wir bringen eine Traube hervor. Nicht nur das. Der Herr sagt, wir bringen viel Frucht. Viel Frucht. Wie haben wir das verdient? Wir haben es nicht verdient. Wie ist das möglich? Was haben wir für einen Heiland? Und am Ende noch das, dass er mich Frucht bringen lässt, die in alle Ewigkeit bleiben wird. Ich möchte zum Schluss noch einige Stellen einfach lesen über meinen Heiland. Schlagen wir zuerst Epheser 1 auf. Epheser 1, Abvers 3. Es ist das Hohelied des Paulus über seinen Heiland, Jesus Christus. Und es ist mein Hohelied über meinen Heiland. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, nämlich in ihm. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Wo? In ihm. In Christus. zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, nämlich alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde, auf Erden ist. Wie herrlich wird das einmal sein? Das hier ist noch Zukunft. Wenn er das, was im Himmel ist, seine Braut, seine Gemeinde, zusammenfassen wird mit dem, was auf Erden sein wird. Sein geliebtes, wiedergeborenes Volk Israel. Absoluter Höhepunkt wird das sein, diese Zusammenfassung. In ihm, fährt Vers 11 weiter, wird diese Zusammenfassung passieren. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und jetzt wird es noch besser. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Und noch einmal, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Versiegelt mit dem Heiligen Geist, in ihm, in ihm. Wer oder was ist unsere Sicherheit? Wer ist unsere Sicherheit? Ich möchte noch 1. Korinther 1, Vers 30 zitieren. Durch ihn, durch den Vater im Himmel nämlich, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung oder Heiligkeit und zur Erlösung. Wo sind alle diese Dinge zu haben? Wir brauchen dringend Gerechtigkeit. Wir brauchen dringend Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Wir brauchen dringend Weisheit. Wir brauchen dringend Erlösung. Alles haben wir in ihm, unserem Heiland. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich lese es, müsst ihr es nicht unbedingt nachschlagen. Und er sagte zu mir: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir oder in mir wohne. Lass dir an meiner Gnade genügen. Seine Gnade reicht immer. Sie genügt immer. Glauben wir das? Seine Gnade genügt immer. Seine Gnade, seine Kraft in uns, wir in ihm. Noch Kolosser 2, Vers 10. Was für eine Aussage, was für eine Aussage. Vers 9 lese ich mit. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es ist nirgends sonst diese Gottheit zu finden, diese Gottesgegenwart, diese göttliche Bewahrung. Dieser Schutz, dieses Gerettetsein, nirgends anders zu finden, als in ihm. In ihm. Und ihr seid zur Fülle gebracht. In ihm. Das heißt, mit allem erfüllt. Mit allem vollkommen erfüllt. In ihm. Wer sollte sich da vor irgendetwas fürchten? In ihm. Und noch der letzte Vers. Eine wieder herzbewegende Aussage des Herrn Jesus selber in Johannes Kapitel 6. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Bei ihm, in ihm, wird jeder Hunger und jeder Durst gestillt. Glauben wir das? In ihm wird jeder Hunger und Durst gestillt. Und wir wissen, dass er nicht einfach vom äußerlichen Brot und Trinken spricht, sondern vom Hunger und Durst unserer Seele. Bei ihm wird jeder Hunger und Durst gestillt. Das ist mein Heiland. Und ich kann euch sagen, ich will nur ihn. Ich will nur ihn. Und in ihm enthalten ist sein herrliches, heiliges, göttliches, ewiges Wort. Ich will nur an diesem Wort bleiben. Ich will nichts anderes. Ich will kein anderes Gedankengebäude als sein Wort und ihn. Er genügt bei weitem für alles. Amen. Herr Jesus Christus, es fehlen uns die Worte, wenn wir uns vor deinem Wort vor Augen führen lassen, wer du bist, was du bist für uns, was du getan hast für uns, wie du uns begleitest, auch jetzt, auch heute, auch in diesem Moment, auch in diesem weiteren Tag, wie du unser Fürsprecher, aktiv bist zur Rechten des himmlischen Vaters, wie du für alles sorgst, wie du deine ganze Fülle der Gottheit in uns hineinlegen möchtest, wie du uns zur Vollkommenheit bringen möchtest. Herr, wir können nur dir Danke sagen. Sagen, Herr, ja, nimm uns. Mache alles, was du willst mit uns. Wir verstehen es nicht, wie so etwas sein kann. Aber Herr, wir wollen, dass du wirkst in unserem Leben. Wir wollen deine Kinder und Jünger sein. Dir gehorchen mit herzlicher Liebe. Wir danken dir, du treuer Herr. Begleite ein jedes. Herr, komme uns nahe, auch in den nächsten Tagen. Bleibe bei uns. Hilf uns, dir ganz nahe zu sein, Herr, in kindlichem Glauben. Wir danken dir, treuer Herr. Amen.